Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz ZMSBW. Mein Name ist Jörg Hillmann, ich bin der Kommandeur des Zentrums. In unseren jüngsten Podcasts haben wir vor allem historische Themen behandelt, zum Beispiel die deutsche Reichsgründung 1871, die Bombardierung Coventrys 1940 und die Gründung der Bundeswehr. Neben seiner umfassenden militärhistorischen Forschungstätigkeit steht das ZMSBW auch für qualitativ hochwertige sozialwissenschaftliche Studien. Dazu gehören in erster Linie Befragungen innerhalb der Bundeswehr. Zum Beispiel zur Inklusion von Personen mit Behinderungen, zur Arbeits- und Dienstzufriedenheit, zu Karrierewegen von Soldatinnen und Soldaten oder auch Studien zu den Auslandseinsätzen. Die Bevölkerungsumfrage zum sicherheits- und verteidigungspolitischen Meinungsbild ist die einzige sozialwissenschaftliche Studie des ZMSBW, welche die öffentliche Meinung der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland in den Blick nimmt. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist, dass sie die einzige empirische Studie des Hauses ist, die regelmäßig jedes Jahr im Auftrag des Bundesministeriums der Verteidigung durchgeführt wird. Im Podcast des ZMSBW haben wir uns im vergangenen Jahr schon einmal mit Ergebnissen aus dieser Studie zu einem konkreten Thema auseinandergesetzt, nämlich im Gespräch mit Dr. Timo Graf zu den Haltungen der Deutschen zu einer europäischen Armee. Heute möchte ich mich mit einem weiteren Sozialwissenschaftler aus dem Forschungsbereich Militärsoziologie des ZMSBW eine breitere Perspektive einnehmen. Mein heutiger Gesprächspartner, Herr Dr. Markus Steinbrecher, ist promovierter Politikwissenschaftler und seit 2015 für die Durchführung der Bevölkerungsbefragung zum sicherheitspolitischen Meinungsbild verantwortlich. Er kann uns also umfassend Auskunft geben über die Methodik der Studie insgesamt und einige ausgewählte Ergebnisse aus verschiedenen Themenbereichen, die einige der Zuhörerinnen und Zuhörer sicher überraschen werden. Guten Tag, Herr Steinbrecher.
Guten Tag, Herr Dr. Hillmann.
Wir starten direkt mit der ersten Frage, Herr Steinbrecher. Seit wann gibt es die Bevölkerungsbefragung zum sicherheitspolitischen Meinungsbild?
Ja, die Bevölkerungsbefragung gibt es, seitdem es das ZMSBW gibt, nämlich 2013. Und wenn man noch genauer sein will, gibt es die schon viel länger, denn auch an den Vorgängerinstitutionen und anderen Einrichtungen der Bundeswehr gab es schon Bevölkerungsbefragungen, die sich besonders mit dem sicherheitspolitischen Meinungsbild auseinandergesetzt haben. Das waren nämlich das SOWI in Strausberg und die AIK ebenfalls in Strausberg. Die haben schon seit 1996 Bevölkerungsbefragungen durchgeführt. Und insgesamt gibt es eigentlich noch eine wesentlich längere Tradition im Geschäft Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung. Wir wissen auf jeden Fall, dass es seit den 80er Jahren Bevölkerungsbefragungen gegeben hat, deren Ergebnisse auch noch vorliegen. Das waren die sogenannten Studien zur wehrpolitischen Lage. Also wenn man diese lange Tradition schon sieht an Befragungen, dann ist das auf jeden Fall die längste und umfassendste Studienreihe zur Außen- und Sicherheitspolitik, die es in Deutschland gibt. Und unser großer Vorteil auch im Vergleich zu anderen Studien ist, dass wir eben über lange Zeiträume gleiche Fragen stellen und somit schön zeitliche Entwicklungen uns anschauen können. Das können andere Studien, die es dann eben nur punktuell für einzelne Jahre gibt, eben nicht.
Ja, vielen Dank. Sie haben eben in Ihren Ausführungen darauf hingewiesen, dass seit 2013 diese Studien am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr durchgeführt werden. 2013 war ja eine Fusion. Dort sind zusammengekommen das Militärgeschichtliche Forschungsamt und das Sozialwissenschaftliche Institut der Bundeswehr. Und da haben sie eben eine Abkürzung benutzt, die die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht gleich kannten, das sogenannte SOWI. Und sie haben eine zweite Abkürzung benutzt, die wir vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch erklären müssen, nämlich AIK.
Akademie für Information und Kommunikation der Bundeswehr.
Und wo waren die angesiedelt?
Die waren auch in Strausberg.
Auch in Strausberg angesiedelt. Ja, vielen Dank. Dann haben wir dieses Rätsel aufgelöst.
Die Bundeswehr liebt Abkürzungen, deswegen.
Warum führt denn eigentlich das ZMSBW jedes Jahr eine Bevölkerungsbefragung zum sicherheitspolitischen Meinungsbild durch?
Ja, wir machen das im Auftrag des Bundesministeriums der Verteidigung und da sind quasi die Auftraggeber im Wesentlichen der Presseinfostab, aber auch einige andere Stellen, einige Referate aus dem Bereich Politik zum Beispiel. Und die sind natürlich vor allem daran interessiert, Informationen zu gewinnen, denn die brauchen gewisse Informationen über die Meinungen und Haltungen der Bürgerinnen und Bürger, um bestimmte Maßnahmen zu planen, um bestimmte Maßnahmen, die schon gelaufen sind, zu evaluieren oder aber auch die öffentliche Kommunikation des BMVG und der Bundeswehr etwas besser aufzustellen und zielgerichteter zu fokussieren. Das ist quasi einmal Information als zentrales Motiv, worum es die Studie gibt. Und wir haben auch Evidenz, dass die Informationen verwendet werden. Also zum Beispiel haben wir in früheren Bevölkerungsbefragungen Fragen gestellt zum Slogan der Bundeswehr, also wir dienen Deutschland, und haben geguckt, wie das bei den Leuten ankommt. Und das hat dann Einfluss genommen auf die Nutzung des Slogans zum Beispiel. Ein weiteres Motiv für die Durchführung der Studie ist, dass die innere Führung, die Führungsphilosophie der Bundeswehr, verlangt, dass die Streitkräfte gut in die Gesellschaft eingebunden sind. Und natürlich kann ich das nur einschätzen, wenn ich weiß, was die Bevölkerung über die Streitkräfte denkt. Also wir fragen dann eben auch in der Studie danach, wie wird die Bundeswehr bewertet, wie stark ist sie gesellschaftlich integriert und so weiter. Also insofern, das hat auch was mit der Führungsphilosophie der Bundeswehr zu tun. Und generell muss man sagen, in Demokratien können politische Entscheidungen und politische Handlungen nur angemessen gerechtfertigt werden, wenn sie legitimiert sind durch die Haltung der Bürgerinnen und Bürger. Man kann nicht dauerhaft Politik machen gegen eine Mehrheit der Bevölkerung, und deswegen ist auch das wichtig, um zu schauen, ob bestimmte Maßnahmen, die Auslandseinsätze oder Einsätze der Bundeswehr im Innern bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen oder eben nicht. Und was man auch nicht vergessen darf, diese Studie dient vielleicht nicht nur zur Legitimation, sondern sie kann auch ein Motivationsfaktor sein für die Soldatinnen und Soldaten. Denn wie wir gleich dann im Gespräch noch sehen werden, die Unterstützung für die Bundeswehr ist höher, als es viele Leute denken. Und ich glaube, dass es dann auch Soldatinnen und Soldatinnen motivieren kann, wenn sie merken, okay, ein großer Teil der Bevölkerung unterstützt uns. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund, warum wir die Studie machen, natürlich wissenschaftliche Gründe. Das ist dann unsere Motivation hier vor allem im Haus. Wir möchten Hypothesen überprüfen und auch Theorien überprüfen. Und natürlich wollen wir einfach wissen, wie sich bestimmte Dinge entwickeln und wie sich im Zeitverlauf dann Umfrageergebnisse verändern und wie wir das dann möglicherweise dann auch erklären können.
Ja, damit haben wir den großen Rahmen erst einmal abgesteckt. Mal etwas konkreter nachgefragt, Herr Steinbrecher. Wie werden die Daten für die Bevölkerungsbefragung zum sicherheitspolitischen Meinungsbild erhoben? Und vor allen Dingen, welche Herausforderungen gibt es bei der Datenerhebung?
Ja, die Datenerhebung selber wird nicht von uns durchgeführt, weil wir Bürgerinnen und Bürger befragen, und zwar mit persönlichen Interviews. Und für persönliche Interviews braucht man eine große Zahl von Interviewern, die wir natürlich nicht dauerhaft hier im Haus vorhalten können. Deswegen gibt es eine Ausschreibung, und die Firma, das Marktforschungsunternehmen, das dann diese Ausschreibung gewinnt, führt dann die Studie für uns durch. Alle anderen Schritte im Forschungsprozess machen wir selber. Das heißt, wir entwickeln das Design der Studie, wir entwickeln den Fragebogen in Abstimmung mit dem Ministerium. Wir werten die Daten auch selber aus und wir schreiben den Bericht, aber die Datenerhebung selber macht ein externes Institut. Und das Problem ist ja immer, man möchte eine repräsentative Zufallsstichprobe haben, und das versuchen wir zu gewährleisten, indem wir einen dreistufigen Zufallsmechanismus bei der Stichprobenziehung haben. Zum einen werden im ersten Schritt Startadressen zufällig gezogen. Jetzt am Beispiel, sagen wir mal, hier in Potsdam ziehen wir die Zeppelinstraße 127, da sitzt das ZMSBW. Und das wäre quasi der Punkt, wo der Interviewer loslaufen muss. Die zweite Zufallsstufe wäre dann die Adress- und Haushaltsauswahl. Dann würde man dem Interviewer sagen, von Zeppelinstraße 127, dreh dich nach rechts, lauf die Straße lang, geh an der ersten Kreuzung über die Straße und dann nimm den dritten Haushalt auf der linken Seite. Ganz grob skizziert funktioniert das dann so. Und dann würde quasi nochmal, wenn der quasi zu diesem dritten Haushalt auf der linken Seite gegangen ist, im Haushalt selber nochmal ein Zufallsmechanismus ablaufen. Man würde nämlich nicht einfach die Person befragen, die jetzt die Tür aufmacht. Denn man muss sich vorstellen, unter Corona mag das ein bisschen anders sein, aber normalerweise sind bestimmte Leute tagsüber eher nicht zu Hause. Und wenn ich dann nur die Leute fragen würde, die zu Hause sind, hätte ich eine Schiefe in meiner Stichprobe. Also insofern, durch diesen dreifachen Zufallsmechanismus haben wir dann am Ende eine repräsentative Zufallsstichprobe. Die eigentliche Datenerhebung, das Interview, wird dann mit Hilfe eines Computers oder Tablets gemacht. Das heißt, es gibt keine Papierfragebögen mehr, sondern man klickt dann, der Interviewer geht dann den Fragebogen mit dem Befragten im Haushalt, im Wohnzimmer, am Küchentisch durch. Und das Interview dauert sehr lang. Das heißt, das ist schon eine relativ große Herausforderung für die Befragten. Die müssen mindestens 50 Minuten Zeit mitbringen. Also die durchschnittliche Dauer von so einem Interview ist 53 Minuten. Und die Leute sitzen halt zu Hause, man muss jemanden reinlassen. Und das war zum Beispiel jetzt unter Corona auch eine große Herausforderung, warum wir dann 2020 zum Beispiel die Fällzeit der Studie verschoben haben. Denn wir konnten ja schlecht während des Lockdowns Interviewer in Haushalte schicken. Das wäre ja nach den Kontaktbegrenzungen gar nicht erlaubt gewesen. Deswegen haben wir dann 2020 warten müssen, bis der strenge Lockdown aufgehoben war. Und wir haben dann aber auch gesehen, selbst nachdem dann Corona im Sommer abgeflaut war, dass wir bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht so gut erreicht haben wie sonst. Also ältere Leute waren zurückhaltender, zum Beispiel dann jemanden Fremdes in ihr Haus reinzulassen. Also das war auch eine große Herausforderung. Vielleicht nochmal kurz zu den Kerndaten. Wir befragen jedes Jahr über 2000 Leute. Und dafür werden etwa 250 Interviewer eingesetzt. Also auch daran kann man nochmal sehen, das könnten wir selber nicht leisten mit den wenigen Leuten, die wir im Bereich Militärsoziologie sind. Das muss ein externes Institut machen.
Ja, vielen Dank. Da habe ich aber jetzt zwei Nachfragen, die sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Wie muss ich mir das vorstellen? Klingelt es morgens um 11 an der Tür? Irgendein junger Mensch steht vor uns oder vor mir und sagt, guten Tag, haben Sie 50 Minuten Zeit, ich mache eine Umfrage?
So ähnlich läuft das schon, ja. Also die Interviewer sind angehalten, mindestens 3 Kontaktversuche zu machen. Das heißt, also wenn einmal geklingelt wird und keiner da ist, heißt das nicht, dass dieser Haushalt schon verloren ist, sondern der Interviewer soll zu 3 verschiedenen Tageszeiten und auch an verschiedenen Wochentagen, unter anderem soll da ein Wochenendtag mit dabei sein, an diesem Haushalt klingeln. Und was auch natürlich sein kann, könnte ja sein, dass Sie gerade keine Zeit haben, dann können Sie natürlich sagen, gerade geht's nicht, aber Sie können gern dann und dann wiederkommen. Also auch das ist möglich. Also man muss nicht, wenn es klingelt, sofort bereit sein, sondern es ist auch möglich, dann Termine zu vereinbaren. Was ja auch dann nochmal wichtiger ist, wenn die Zielperson gar nicht zu Hause ist. Das ist ja gerade in Mehrpersonenhaushalten vielleicht der Fall, dass die Person gerade arbeitet oder einkauft oder was auch immer macht.
Okay. Sie haben eben die Zahl genannt, 2000. Sind diese 2000, ist das Ihre Startzahl 2000 oder die Zahl, die am Ende tatsächlich befragt worden ist?
Das ist die Zahl, die am Ende befragt worden ist. Also wir wollen mindestens 2000 Befragte haben, weil wir nur dann auch in bestimmten Teilgruppen der Bevölkerung genug Leute befragen können, um wirklich halbwegs belastbare Aussagen treffen zu können. Also wenn wir mit einer 1000er Stichprobe zum Beispiel nur ins Feld gehen würden, dann könnten wir in bestimmten Teilgruppen, jüngere Frauen oder sowas, hätten wir wahrscheinlich schon zu wenige, um wirklich belastbare und substanzielle Aussagen treffen zu können. Also wir machen das, damit wir wirklich auch Teilgruppen vernünftig vergleichen können und das auch belastbare Ergebnisse bringt.
Ja, aber 2000 hört sich bei 80 Millionen Bewohnern ja nicht viel an.
Das hört sich nicht viel an, aber da gilt natürlich das Gesetz der großen Zahl beziehungsweise der zentrale Grenzwertsatz aus der Statistik. Das ist nämlich so, dass wenn ich 2000 Leute befrage und mir relative Häufigkeiten oder Prozentwerte anschaue, dann habe ich ein Fehlerintervall von 2 Prozentpunkten um diesen Wert, den ich dann rausbekomme. Jetzt mal angenommen, wir bekommen raus, 70% der Leute bewerten die Bundeswehr positiv. Dann ist mit einer 2000er Stichprobe der wahre Wert in einem Intervall von plus minus 2 Prozentpunkten um diese 70%. Also das wissen wir dann. Und wenn ich die Stichprobe kleiner machen würde, dann wäre das Intervall größer. Das heißt, meinetwegen bei einer 1000er Stichprobe wäre das Intervall schon 6 Prozentpunkte groß, während es dann mit 2000 nur 4 Prozentpunkte groß ist. Also man macht sich das quasi zunutze und wie Sie schon in dem Beispiel sehen können, das ist leider kein linearer Zusammenhang, sondern wieder mal wie auch bei Corona ein exponentieller Zusammenhang. Das heißt, ich kann nicht einfach die Stichprobengröße verdoppeln und meinen Fehler halbieren. So einfach geht es da nicht, sondern da ist nochmal ein Faktor drin, der das Verhältnis nochmal deutlich verzerrt.
Es gibt ja auch viele Institute, die auch Meinungsumfragen in Deutschland durchführen zu sehr unterschiedlichen Themen. Arbeiten die mit gleich großen Zahlen oder können wir dazu nichts sagen?
Das variiert. Ich meine, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden sicherlich die Politbarometer oder Deutschland-Trendstudien kennen von ARD und ZDF, wo dann die Sonntagsfrage gestellt wird und Beliebtheit von Politikern. Da werden in der Regel 1000 Leute befragt.
Ah, okay.
Also da haben wir dann, also auch da kann man jetzt mal sagen, ist es eigentlich nicht ganz korrekt, genaue Werte für einzelne Parteien dann zum Beispiel auszuweisen. Man müsste eigentlich immer ein Intervall angeben, um zu zeigen, dass man da einen Fehler drin hat. Okay. Das wird in der Regel nicht gemacht. Ich meine, das machen wir in unserem Bericht zum Beispiel auch nicht, aber wir haben zumindest vorne ein Methodenkapitel, wo wir das Problem darstellen und sagen, eigentlich müsste man das so machen, aber die Leute sind es auch natürlich so gewohnt, dass sie konkrete Werte bekommen und dass man eben nicht Intervalle hat. Das wird ja gerade kritisch, wenn man zum Beispiel bei Wahlergebnissen zwei Parteien vergleichen möchte und wissen möchte, wer liegt denn vorne. Hm. Also wenn da zum Beispiel das Intervall zu groß wäre und ich dann sagen könnte, okay, die CDU liegt zwischen 37 und 43 und die SPD auch, wer liegt da vorne? Das kann man halt damit nicht mehr sagen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Steinbrecher. Wir haben viel über Statistik jetzt gelernt. Wollen wir mal uns den Inhalten der Bevölkerungsbefragung zuwenden. Welche Themen sind Teil der Befragung?
Ja, wir haben ein großes Potpourri an Themen, würde ich sagen. Viele von denen fragen wir wirklich jedes Jahr. Manche kommen nur in unregelmäßigen Abständen. Also ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Was wir immer drin haben, sind Bewertungen der subjektiven Sicherheit und Bedrohungswahrnehmung. Da fragen wir dann, wie bewerten die Leute die Sicherheitslage zum Beispiel in Deutschland? Von was fühlen sie sich persönlich bedroht? Da haben wir dann 2020 zum Beispiel auch gefragt, ob die Leute sich von einer weltweiten Pandemie oder Seuche bedroht fühlen. Wir haben das nicht konkret auf Corona bezogen, weil wir diese Frage schon früher mal drin hatten und man sollte es ein bisschen allgemeiner anlegen, wenn man in längeren Zeiträumen denkt. Dann fragen wir natürlich eine Menge Fragen zum außen- und sicherheitspolitischen Engagement Deutschlands, also wie Deutschland sich international einbringen sollte, dann ob man mit anderen Ländern zusammenarbeiten sollte oder nicht. Das sind dann so Beispiele für Fragen in dem Bereich. Dann fragen wir seit einigen Jahren nach bilateralen Beziehungen zu relevanten Großmächten im internationalen System, China, Russland und den USA. Dann, wir hatten ja schon angesprochen, den Podcast mit Herrn Graf zur EU-Armee, fragen wir auch Fragen zur europäischen Verteidigungszusammenarbeit, Präferenzen zur europäischen Armee. Dann natürlich ganz breit Haltungen zur Bundeswehr, da bringe ich dann nachher noch einige Beispiele, was wir da genau fragen. Dann natürlich ganz wichtig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr, wie die Bundeswehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, ob man was über die Medien, über die Bundeswehr mitbekommt und auch relativ wichtig für die Agenda Attraktivität Gruppe im Ministerium, wie attraktiv die Bundeswehr als Arbeitgeber ist, das fragen wir auch. Und dann natürlich auch zu den verschiedenen Aufgaben und Einsätzen der Bundeswehr. Was wissen die Leute darüber? Wie bewerten sie das? Und was auch schon sehr lange in der Befragung läuft, sind Fragen zur Höhe des Verteidigungsetats und zum Personalumfang. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr große Bandbreite aus dem Bereich Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wie gesagt, die meisten von diesen Fragen haben wir jedes Jahr drin. Manche Themen werden eben nur alle 2 oder 3 Jahre mal behandelt.
Ja, und Sie sprachen eben die Bandbreite der Themen an. Aus dieser Themenvielfalt möchte ich gerne über einige Bereiche etwas mehr von Ihnen wissen. In der öffentlichen Diskussion wird ja gerne vom sogenannten freundlichen Desinteresse gegenüber der Bundeswehr gesprochen. Diese These wurde jüngst von Bundespräsident Steinmeier erneuert. Was geben die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung in dieser Hinsicht her?
Ja, gucken wir uns mal vielleicht als erstes die Freundlichkeit an, also wie positiv sind die Deutschen gegenüber der Bundeswehr gesinnt. Und da haben wir, wie gesagt, einige Fragen drin. Ein zentraler Indikator für uns ist die Einstellung zur Bundeswehr. Und da sehen wir im Zeitverlauf eine breite Unterstützung für die Bundeswehr. Wir haben immer positive Werte von zwischen 75% und 83% über die letzten 20 Jahre. Das schwankt ein bisschen im Zeitverlauf, aber es gibt keine starken Ausschläge. Und wenn man jetzt die Kehrseite betrachtet, zwischen 13% und 23% der Bürgerinnen und Bürger haben eine negative Einstellung zur Bundeswehr. Wir sehen diese große Mehrheit der Unterstützung oder mit positiven Antworten auch bei anderen Indikatoren. Wir fragen zum Beispiel nach der Wichtigkeit der Bundeswehr für Deutschland. Da haben wir auch Werte im Bereich von 70%. Wir fragen nach dem Institutionenvertrauen und da können wir auch schön vergleichen zwischen der Bundeswehr und anderen Institutionen des politischen Systems. Auch da sehen wir ungefähr 80% Vertrauen der Bundeswehr. Damit liegt die Bundeswehr nicht an der Spitze, aber immer im oberen Mittelfeld der staatlichen Institutionen. Zum Beispiel das Verfassungsgericht oder die Polizei liegen immer vor der Bundeswehr mit ein paar Prozentpunkten mehr noch positiven Einstellungen. Also insofern, wir haben eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, die der Bundeswehr positiv gegenübersteht. Aber was wir sehen können, ist, dass es so eine Diskrepanz gibt zwischen der persönlichen Bewertung, der persönlichen Wahrnehmung der Bundeswehr und der wahrgenommenen, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen der persönlichen Meinung und dem wahrgenommenen Meinungsklima.
Und was heißt das?
Also wir fragen in dem Kontext zwei Fragen. Nämlich einmal, wie ist Ihr persönliches Ansehen der Bundeswehr und was denken Sie denn, wie das gesellschaftliche Ansehen der Bundeswehr ist? Und da sehen wir eine Diskrepanz von über 10 Prozentpunkten. Also die Leute bewerten ihre eigene Sicht auf die Bundeswehr positiver als die Sicht der anderen Leute. Und da haben wir auch demnächst einen weiteren Podcast, wo es ein bisschen genauer um dieses Thema gehen wird, nämlich mit Frau Wanner, die dazu ihre Dissertation geschrieben hat, wo es genau um dieses Meinungsklima und dieses Diskrepanz zwischen persönlicher und gesellschaftlicher Meinung geht. Also insofern, da sehen wir schon irgendwie das, was ich von der Gesellschaft mitbekomme oder wie ich das wahrnehme, das ist irgendwie negativer als das, was ich persönlich über die Bundeswehr denke. Und das ist auch was, was ich immer wieder höre, wenn ich mit Soldatinnen und Soldaten rede, die haben diese Diskrepanzwahrnehmung auch. Also die denken, sie werden weniger geliebt, als es unsere Zahlen hergeben. Das muss man ganz klar sagen. Und das sieht man auch nochmal ein bisschen in unseren Befragungen. Wir fragen nämlich nicht nur nach Einstellung, Wichtigkeit und Ansehen. Wir haben auch so Fragen drin, wo es um affektive Nähe zur Bundeswehr geht. Und da sind die Prozentwerte auch nicht so hoch wie bei der Einstellungsfrage oder dem Institutionenvertrauen. Zum Beispiel haben wir einen Indikator drin, ich empfinde ein Gefühl der Verbundenheit mit der Bundeswehr und da stimmen dann in Anführungszeichen nur 45-50% zu und über 40% eben nicht. Also Freundlichkeit ist auf jeden Fall vorhanden, aber es gibt keine starke affektive Bindung an die Streitkräfte. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen für Deutschland. Ein interessanter Punkt ist auch, welche Folgen diese Freundlichkeit hat. Ich glaube, das ist nämlich auch ein Problem. Also grundsätzlich sind die Bürgerinnen und Bürger für die Bundeswehr, stehen hinter ihr, bewerten sie positiv. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel Partei zu ergreifen für die Bundeswehr, dann machen das nur sehr wenige Leute. Also wir haben zum Beispiel alle paar Jahre mal so eine Batterie in unserer Befragung drin, wo es um Aktivitäten geht, im positiven Sinne wie im negativen Sinne in Bezug auf die Bundeswehr. Und da sehen wir schon, es gibt mehr Leute, die diese positiven Aktivitäten machen wollen. Also zum Beispiel widersprechen, wenn jemand was Schlechtes über die Bundeswehr sagt. Das würden 20% machen, aber eben 80% nicht. Umgekehrt würden aber dann auch nur 5% der Bürgerinnen und Bürger widersprechen, wenn jemand was Positives über die Bundeswehr sagt. Also wir sehen schon, es würden mehr Leute im positiven Sinne Partei ergreifen, aber wenn Sie mal vergleichen 20% zu 80%, die der Bundeswehr positiv gegenüberstehen, ist das eben nur eine kleine Minderheit, die dann bereit ist, ihre Freundlichkeit auch in Aktivität umzusetzen. Also da sieht man auf jeden Fall auch eine Diskrepanz.
Ja, vielen Dank. Also wenn ich das bilanziere, was Sie eben gesagt haben, es herrscht in der Bevölkerung eine sehr hohe Zustimmung für die Bundeswehr insgesamt. Es gibt mehrheitlich positive Bewertungen und man steht der Bundeswehr insgesamt wohlwollend eigentlich gegenüber. Ja. Nur diese, wie Sie sie eben auch nannten, die affektive Bindung ist eben nur bei einem geringen Bevölkerungsanteil ausgeprägt. Da stehe ich ja auch immer auf dem persönlichen Standpunkt. Man kann ja etwas auch gut finden, aber muss sich ja nicht persönlich damit dann verbunden fühlen.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass die Bundeswehr sozusagen im Alltagsleben der Bürgerinnen und Bürger in der Regel nicht großartig vorkommt, dass sozusagen diese persönlichen Bindungen oder persönlichen Kontakte fehlen. Und wir leben natürlich auch im Frieden, zumindest in Deutschland. Und wir mussten die Bundeswehr glücklicherweise noch nie einsetzen, um Deutschland zu verteidigen. Und ich glaube, Den Leuten ist schon bewusst, dass die Bundeswehr eine wichtige Rolle spielt. Sieht man jetzt ja auch im Rahmen der Corona-Pandemie. 25.000 Soldatinnen und Soldaten sind jetzt im Einsatz gerade und leisten einen wichtigen Beitrag, den andere staatliche Einrichtungen eben nicht so schnell und in der Stärke hinbekommen. Aber ich glaube, dass einfach andere Dinge im Normalfall, in Anführungszeichen, wichtiger für die Leute sind. Also die kümmern sich nicht um die äußere Sicherheit oder um Verteidigungspolitik und sind auch nicht besonders stark daran interessiert, weil es eben friedlich ist und relativ ruhig ist. Andere Dinge sind wesentlich wichtiger, gerade natürlich Gesundheit, Bildung, Familie und all solche Dinge. Und man sieht aber zum Beispiel gut am Thema Corona, wer war denn vor anderthalb Jahren ein Pandemie-Experte von uns? Und mittlerweile interessieren uns Seuchen und wir wissen ungefähr, wie man mit irgendwelchen Statistiken zu Corona umgehen kann. So wäre es mit der Bundeswehr sicherlich auch, wenn wir eine andere Sicherheitslage hätten. Also insofern finde ich, dieses freundliche Desinteresse ist vielleicht auch eine falsche Erwartung. Also die Leute sollten im Normalfall vielleicht auch gar nicht so stark interessiert sein. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, finde ich. Vielleicht hat die Politik da eben auch falsche Erwartungen an die Bürgerinnen und Bürger. Und letztendlich hat es ja auch die Politik in der Hand, das Interesse zu steigern. Also insofern finde ich, dieses Bild vom freundlichen Desinteresse trifft es eben nicht ganz, wie die Haltung der Deutschen zur Bundeswehr ist.
Ja, danke. Wie sieht es mit der Haltung unserer Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu einigen der zentralen Aufgaben der Bundeswehr aus? Also der Landes- und Bündnisverteidigung einerseits, aber auch den Auslandseinsätzen.
Ja, da sehen wir, also da fragen wir einerseits nach verschiedenen Aufgaben der Bundeswehr, wie stark das von den Bürgerinnen und Bürgern unterstützt wird. Und da sehen wir für die Landesverteidigung natürlich über die ganze Zeit, seit wir diese Frage stellen, eine sehr hohe Unterstützung. Mindestens 85%, teilweise über 90% möchten, dass die Bundeswehr diese Aufgabe erfüllt. Auch bei der Bündnisverteidigung als Prinzip sehen wir eine große Unterstützung. Da fragen wir zum Beispiel, ob Deutschland Verbündeten zur Hilfe kommen sollte, wenn die angegriffen werden oder bedroht werden. Das unterstützen in der Regel auch mindestens 65% der Bürgerinnen und Bürger, teilweise auch über 70%. Aber bei diesem Themenbereich Bündnisverteidigung, auch da sehen wir eine Diskrepanz, nämlich zwischen dem allgemeinen Prinzip der Bündnisverteidigung, das wird mit großer Mehrheit bejaht, und konkreten Maßnahmen. Wir fragen in der Studie auch nach militärischer Unterstützung für die baltischen Staaten oder Verstärkung der militärischen Präsenz der NATO in Osteuropa, die ja schon angelaufen ist oder die seit ein paar Jahren schon dort vertreten ist. Und da sehen wir nur Zustimmungswerte im Bereich von 30%, 35%. Das heißt, wir sehen eine Diskrepanz von 30 bis 40 Prozentpunkten zwischen dem abstrakten Prinzip Bündnisverteidigung und den konkreten Maßnahmen. Wobei man jetzt bei den konkreten Maßnahmen sagen muss, dass die Leute auch nicht mit großer Mehrheit dagegen sind, sondern sie haben eher ein ambivalentes Verhältnis. Und auch das liegt wahrscheinlich daran, dass sie in der Regel gar nicht so viel darüber wissen. Das kann man nämlich schön an den Auslandseinsätzen sehen. Da fragen wir einerseits, wie bewerten die Leute ihren Informations- und Kenntnisstand, und im Anschluss daran, wie bewerten sie die jeweiligen Einsätze. Und da sehen wir sehr deutlich, die meisten Leute wissen wirklich nicht besonders viel über die Auslandseinsätze. Selbst bei den lange laufenden Einsätzen wie im Kosovo oder in Afghanistan haben wir nur maximal 30% der Bürgerinnen und Bürger, die sagen, ja, ich weiß da etwas und kann sozusagen auch mit dem Einsatz und dem Szenario und dem Land und warum die Bundeswehr da aktiv ist, überhaupt was anfangen. Also insofern, es gibt ein relativ geringes Informationsniveau, und dasselbe gilt, glaube ich, auch für die Bündnisverteidigung. Also die Leute wissen einfach nicht, dass Deutschland ein verstärktes Bataillon in Litauen führt und jedes halbe Jahr da ein Bataillon oder zumindest fast ein Bataillon hin und her rotiert zwischen Deutschland und dem Einsatzgebiet. Also insofern, Information und Wissen ist ein ganz wichtiger Faktor in dem Fall, und das kann man sehr schön an der Unterstützung für die Auslandseinsätze sehen. Wenn wir nämlich mal die Leute vergleichen, die von sich denken, sie wissen etwas über die Einsätze und sie wissen nichts über die Einsätze, dann sehen wir da eine sehr, sehr große Diskrepanz in der Unterstützung. Die Leute, die von sich denken, sie wissen was, die unterstützen alle Einsätze deutlich stärker als die Leute, die von sich denken, sie wissen nichts. Ein Beispiel, EFP Litauen, weil ich ja schon darüber gesprochen habe, da haben wir bei Leuten, die sagen, sie wissen etwas, eine Unterstützung von über 60%. Bei Leuten, die sagen, sie wissen von dem Einsatz nichts, nur eine Unterstützung von etwas über 30%. Also insofern eine Diskrepanz von über 30%-Punkten, und das sehen wir auch bei allen anderen Einsätzen so. Also Leute, die von sich denken, sie sind informierter, sie wissen mehr, die unterstützen auch diese Einsätze stärker. Also insofern, auch da könnte man wieder sagen, Hausaufgabe für die Bundeswehr oder auch für die Medien und die Politik generell, informiert mehr über diese Einsätze, dann verstehen die Leute auch, warum das gemacht wird. Und da möchte ich noch ganz kurz was sagen, obwohl es eigentlich nicht zu den Aufgaben der Bundeswehr gehört, nämlich dem Einsatz der Bundeswehr im Innern. Das fragen wir nämlich auch ab und zu mal, weil wir da zum Beispiel 2020 auch eine Frage drin hatten zur Corona-Hilfe. Die genaue Zahl kann ich nicht sagen, weil es noch nicht freigegeben ist, sage ich jetzt hier mal ganz offen. Aber auch das wird von einer großen Mehrheit der Bevölkerung deutlich unterstützt, genauso wie andere Szenarien des Einsatzes der Bundeswehr im Innern. Das hatten wir auch in früheren Befragungen schon drin. Da hatten wir dann Unterstützungswerte von über 70% zum Beispiel zur Abwehr von Terrorismus oder zum Einsatz bei Katastrophenhilfe sogar über 80% Unterstützung. Also insofern, die Leute unterstützen auch stark den Einsatz der Bundeswehr im Innern, auch wenn wir da teilweise in der verfassungspolitischen Grauzone sind, beziehungsweise bestimmte Szenarien, die wir abfragen, eigentlich gar nicht im Aufgabenspektrum der Bundeswehr sind.
Ich möchte da für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch etwas detaillierter nachfragen. Sie haben eben gesagt, die Studie 2020, da können Sie über die Zahlen noch nichts sagen, weil diese Studie noch nicht freigegeben ist. Das heißt konkret, die Studie ist abgeschlossen und liegt jetzt im Bundesministerium der Verteidigung.
Genau, also der Arbeitsablauf ist immer, wir kriegen die Daten vom Institut, wir schreiben den Bericht. Der Bericht wird dann im Ministerium vorgelegt, im Ministerium wird er ausgewertet, und wenn die Auswertung abgeschlossen ist, dann gibt es in der Regel den Haken und wir dürfen den Bericht veröffentlichen. Das gilt dann für alle Berichte bis zur Studie 2019. 2019 ist die Studie, die schon erschienen ist. 2020 warten wir jetzt darauf, dass die Freigabe kommt. Das heißt, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, schauen Sie regelmäßig auf die ZMSBW-Webseite. Dann ist irgendwann hoffentlich der 2020er-Bericht da und Sie können sich auch die konkreten Zahlen für dieses Jahr dann anschauen.
Wann hat denn die Befragung im vergangenen Jahr 2020 stattgefunden?
Die war im Juni und Juli. Ich hatte ja darauf hingewiesen, wir mussten wegen Corona verschieben. Und ursprünglich war die Planung, dass wir im Mai und im Juni im Feld sind. Das ging, wie gesagt, wegen Lockdown oder beziehungsweise der Aufhebung des Lockdowns, die ja gerade im Gange war, noch nicht. Deswegen haben wir in den Sommer verschoben und dementsprechend auch den Bericht etwas später abgegeben, als wir das normalerweise tun. Ja. Also insofern, ich glaube, wir haben ihn im Oktober abgegeben oder sowas.
Ja. Ja. Gut, das heißt, die Ergebnisse zu dem Einsatz der Bundeswehr in der Corona-Hilfe, die mit dem Stichwort helfende Hände, ist ja verstärkt eigentlich erst im zweiten Halbjahr angelaufen.
So ist es,
genau. Und jetzt Anfang diesen Jahres. Genau. Jetzt wagen wir doch mal den Blick in die Glaskugel. Glauben Sie, dass der Einsatz der Bundeswehr mit dem Titel helfende Hände im Rahmen der Bekämpfung von der Corona-Pandemie, dass das das Ansehen der Bundeswehr steigern wird? Sie sprachen ja vorhin gerade davon, dass über 20.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz sind. Und zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir an dieser Stelle auch nicht vergessen wollen.
Ich denke, dass das Ansehen dadurch gesteigert werden kann. Allerdings habe ich ja schon darauf hingewiesen, die Zustimmung ist ja schon relativ hoch. Und ich denke, dass es einfach irgendwo einen Deckeneffekt gibt, also über einen bestimmten Wert, da kann sich die Bundeswehr noch so sehr anstrengen, kommt sie einfach nicht drüber. Also es wird, ich glaube, es gibt einfach einen kleinen Kern von vielleicht 10-15% der Bürgerinnen und Bürger, die einfach nicht positiv zur Bundeswehr zu stimmen sind, sage ich mal. Also, aber einen leichten Anstieg würde ich erwarten, und das kann man eigentlich auch 2020 in anderen Umfragen sehen, über deren Ergebnisse ich ja ohne Probleme reden kann. Denn wir sehen 2020 in vielen Befragungen einen Vertrauenszuwachs in staatliche Einrichtungen. Das zieht sich dann quer durch die Bank. Das gilt für die Bundesregierung, das gilt für den Bundestag, das gilt sogar für die politischen Parteien, die in der Regel sehr, sehr wenig Vertrauen erfahren. Das gilt aber auch für die Bundeswehr. Das können wir zumindest in anderen Umfragen sehen, dass es da einen Anstieg gibt. Also kann man auch erwarten, dass es für 2021 da vielleicht noch mal einen kleinen Anstieg geben wird, aber groß kann der nicht mehr sein, weil die Werte eben schon so hoch sind für die Bundeswehr.
Ja, ja, ganz herzlichen Dank, Herr Steinbrecher, für Ihre Ausführung. Wir konnten ja im Rahmen unseres heutigen Gesprächs nur einige Themen der Bevölkerungsbefragung ansprechen. Sie haben bereits darauf verwiesen, dass auf der Homepage des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz zmsbw.de, die Berichte auch abrufbar sind. Und Sie haben bereits unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufgefordert, künftig immer wieder zu schauen, ob nicht der neueste Bericht zur Bevölkerungsbefragung online ist. Haben Sie denn noch weiterführende Tipps und auch vielleicht Literaturhinweise für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch mehr gerade über die Methodik und vor allem die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung erfahren möchten?
Ja, also nochmal unterstreichen möchte ich das mit den Berichten. Die Berichte sind sehr, sehr ausführlich. Ich habe jetzt hier im Gespräch im Wesentlichen nur Prozentwerte benannt. Natürlich gehen wir bei unseren Analysen darüber hinaus. Wir schauen uns bivariate Zusammenhänge an, das heißt also Zusammenhänge mit anderen Merkmalen, Einstellungen. Wir schauen uns standardmäßig Effekte von demografischen Eigenschaften wie Geschlecht, Bildung, Alter und sowas an. Aber wir rechnen auch komplexere Modelle. Das heißt, wir haben quasi in diesen Berichten für jedes Anspruchsniveau eigentlich was dabei. Man kann sich einerseits einfach die deskriptiven Statistiken und Prozentwerte anschauen, aber man kann auch tiefer einsteigen. Das heißt, so kommt dann auch eine relativ große Länge des Berichts zustande und wir haben auch einen großen Methodenteil in dem Bericht. Wir haben einen Methodenanhang, wo man zum Beispiel genau nachlesen kann, wie bestimmte Sachen zustande kommen, was diese Schwankungsintervalle zum Beispiel angeht, wie die Methoden funktionieren und so weiter. Also insofern kann ich nur noch mal sagen, die Berichte auf jeden Fall anschauen. Wenn man noch stärker wissenschaftlich interessiert ist, dann gibt es auf jeden Fall zwei Bücher, die ich empfehlen kann. Da gibt es einmal den Band Freiheit oder Sicherheit, erschienen bei Springer VS 2018. Da geht es um verschiedene ausgewählte Themen und es wird im Wesentlichen mit Daten aus unserer Bevölkerungsbefragung gearbeitet. Und ein zweiter Band, auf den ich ja im Gespräch schon mal hingewiesen habe, dazu wird es ja auch noch einen weiteren Podcast geben, ist die Dissertation von Frau Wanner, bei Nomos erschienen, das Ansehen der Bundeswehr. Und wenn jemand wirklich versiert ist, was empirische Daten angeht, dann kann man sich mittlerweile sogar die Daten selber herunterladen. Allerdings nicht auf unserer Webseite, sondern auf der Webseite von der GESIS. Das ist das Datenarchiv der GESIS in Mannheim und Köln. Da liegen alle Datensätze ab 1996 bis 2017. Der 2018er Datensatz kommt im Laufe dieses Jahres dann noch hinzu. Also einfach mal auf www.gesis.org gehen und dann muss man die Suche bemühen, ZMSBW eingeben und dann sollte man zu den Datensätzen kommen.
Ja, Herr Steinbrecher, ganz herzlichen Dank, auch gerade für Ihre letzten Hinweise, wenn es um Methodik und Vergleichbarkeit von Datensätzen geht. Da geht es ja maßgeblich um Statistik und für alle die, die bedauerlicherweise zurzeit im Homeschooling sind, wäre das ja für das Fach Mathematik eine tolle Angelegenheit, wenn man diese Datensätze dafür nutzen könnte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Steinbrecher, ganz herzlich für Ihre Ausführungen. Das war ein interessantes Gespräch und ich hoffe, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass auch Ihnen die Fragen einerseits, aber auf der anderen Seite vor allem die Antworten gefallen haben und ihr Interesse gefunden haben. Wir sind am Ende angekommen. Ich möchte Sie bitten, meine sehr geehrten Damen und Herren, uns weiter gewogen zu bleiben. Schauen Sie bei uns auf der Website vorbei, zmsbw.de. Dort finden Sie immer aktuelle Hinweise zu unseren neuesten Publikationen und zu den neuesten Podcasts. Oder gehen Sie einfach auf Spotify. Unter dem Titel Zugehört! Ausrufezeichen finden Sie sämtliche Podcasts, die wir im Laufe der letzten Zeit produziert haben. Ich möchte Sie bitten, dass Sie gesund bleiben und ich freue mich, wenn Sie uns auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Alles Gute, herzlichst Ihr Jörg Hillmann.